Make Podcast Great Again.
MeinSportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch zur letzten Rennvorschau der Saison 2017 vor dem großen Preis von Abu Dhabi. Ja, Lewis Hamilton ist schon Weltmeister. Wir wissen ziemlich viel. Im Mittelfeld wird's noch spannend. Und natürlich ist ein Rennsieg in Abu Dhabi auch noch fürs Ego und für 2018 eventuell wichtig. Deswegen sprechen wir natürlich drüber, das tue ich nicht alleine. Nein, ich begrüße meinen Co-Moderator, Ole Waschkau. Hallo, Ole.
Hallo.
Und er ist wieder da. Unsere österreichische, ja, wie soll man das nennen? Ikone schon fast, ja? Von motorsporttotal.com, Formel1.de, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo, Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole. Und wenn du mich so provozierst, mache ich heute die ganze Show in Dialekt.
Oh,
bitte. Das wäre toll.
Das will Ole schon ganz lange. Das will Ole eigentlich schon ganz lange, dass du das machst.
Ja. Da braucht es mal eine Spezialausgabe, glaube ich, dafür.
Mit Simultanübersetzung.
Genau.
Von Niki Lauda. So, und wir kommen direkt zum ersten Themenpunkt und das seid natürlich ihr. Ja, ihr, die Hörer von Starting Grid, möchten uns ganz herzlich bedanken, dass ihr in den letzten Monaten so eifrig unsere Podcasts heruntergeladen habt. Übrigens im November ist es noch viel wichtiger, dass ihr Podcasts runterladet und zwar bei meinsportradio.de, denn für jeden Podcast-Download wird einen Cent an die Movember Foundation gespendet. Die ganze Aktion läuft noch ein paar Tage, deswegen ladet noch eifrig runter. Alle Podcasts von meinsportradio.de betrifft das natürlich, aber Starting Grid ganz besonders. Weitere Informationen gibt's auf meinsportradio.de/Movember. iTunes-Rezensionen, für die werben wir ja immer eifrig und wir sind mittlerweile bei 48 angekommen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Ausgabe schaffen wir die 50, oder? Drei Stück möchte ich gerne vorlesen, die in der letzten Woche bei iTunes eingegangen sind. Wir beginnen mit Tinken Gill. Während es Fußball-Podcasts wie Sand am Meer gibt, sucht man Formel-1-Podcasts leider mit der Lupe. Aber mit Starting Grid bin ich endlich fündig geworden. Macht weiter so, es macht Spaß, euch zuzuhören. Vielen lieben Dank, das waren 5 Sterne. 5 Sterne gab es auch von Tobias Walz. Er schreibt, sehr informativ und dabei noch locker und lustig rübergebracht. Zwischen den Rennen der ideale Zeitvertreib. Ich kann die neueste Folge immer kaum erwarten. Ich weiß gar nicht, wie ich über den Winter kommen soll. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Was ich mir wünschen würde, ist, dass eventuell mehr auf die Technik eingegangen wird. Aber ich meine, das habt ihr fürs nächste Jahr angekündigt. Gut zugehört, Tobias. Macht auf jeden Fall weiter so und verdiente 5 Sterne. Vielen Dank. Im Winter, wir werden uns in der Winterpause ein bisschen zusammensetzen, Ole, ich, Christian natürlich auch und vielleicht noch der ein oder andere Experte von von motorsporttotal.com, formel1.de und gerne auch ihr, wenn ihr mal dabei sein wollt. Wir machen so ein paar Episoden außerhalb des normalen Geschehens. Vielleicht mal die besten Rennen, die wir so richtig gut fanden, die in uns Erinnerung geblieben sind, oder wir sprechen über verschiedene Fahrer, über Teams. Also da lassen wir uns ein bisschen was einfallen, denn wir wollen euch im Winter und gerade in der Weihnachtszeit, wo ihr sehr viel Zeit habt für Podcasts, lassen wir euch da nicht im Regen stehen oder im Schnee, je nachdem, wo ihr wohnt. Und da sind wir natürlich.
Schnee ist in Deutschland wohl nicht so.
Wollte gerade sagen, ne? Aber wenn ihr in Österreich wohnt, Christian.
Ja, dann ja. Ich hoffe, es hören uns viele Österreicher zu.
Das ja, wobei, da wo ich herkomme in Österreich, die letzte weiße Weihnacht ist auch schon ein Weilchen her.
Ja, okay, gut. Aber dann immerhin für die Zeit, ja, für die Zeit mit der Familie. Wenn ihr auf die keinen Bock mehr habt, könnt ihr dann uns zuhören. Ist vielleicht auch ganz schön für euch.
Artet jetzt gleich aus in einer Philosophiediskussion über den Klimawandel.
Ich hoffe nicht. Obwohl, dann über die Formel 1 zu sprechen. Ist auch mutig. Wir haben noch eine letzte 5-Sterne-Rezension von Nurzner reinbekommen. Brumm Brumm ist die Überschrift und er schreibt, ein richtig klasse Podcast mit den Meinungen und Eindrücken von richtigen F1-Fans. Hier wird nicht mit der eigenen Meinung bezüglich Fahrer und Teams zurückgehalten, sondern bei Fehlern bekommt jeder sein Fett weg. Auch sind alle Aussagen mit Fakten hinterlegt und falls doch einmal spekuliert werden muss, wird hier auch mit offenen Karten gespielt. Das stimmt. Das würde ich sagen, ist auch eines unserer großen Trümpfe, dass wir immer da versuchen, auch ja euch mit Fakten unsere Meinung auch irgendwie zu untermauern. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind. Vielen lieben Dank für die 3 Rezensionen. Und wie gesagt, bis zur nächsten Ausgabe müssen wir doch die 50 voll machen, oder? Also zu iTunes und eine 5-Sterne-Rezension und ein paar Worte da lassen. Das Rennen in Abu Dhabi. Ja. Ole, was für Emotionen kommen bei dir so hoch, wenn du an das Rennen in Abu Dhabi denkst?
muss ich spontan an Vitali Petrov denken, ehrlich gesagt. Damals wahrscheinlich sein legendärstes Rennen im Jahre 2010, wo er Fernando Alonso den WM-Titel gekostet hat. Oder Fernando Alonso und Ferrari sich selbst, da streiten sich ja heute noch die Geister drüber. Aber ja, und sonst natürlich letztes Jahr. Der große Sieg von Nico Rosberg, ja, mit dem versuchten Block von Lewis Hamilton und dem Nicht-Angriffsblock von Sebastian Vettel. Generell, Abu Dhabi, finde ich, ist ein Rennen, was eins von den neuen Rennen, was definitiv in den Kalender gehört. Einfach aufgrund der Atmosphäre. Und ja, da haben wir ja auch schon einige denkwürdige Rennen gesehen. Und ja, diesmal wird es nicht so spannend, glaube ich. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren überraschen.
Ja, das ist natürlich dann immer so bei Saisonfinals schwierig, wenn schon alles im Grunde genommen feststeht, Christian. Ne? Dann hast du halt am Ende des Tages irgendwie nur noch die Frage, kann sich Lewis Hamilton mit diesem Motor, den er quasi komplett verballern könnte, irgendwie mit 5 Runden Vorsprung ins Ziel wuchten. Aber die Mercedes-Boliden wollen, oder das Mercedes-Team muss natürlich erstmal wieder gewinnen. Das wird schwer genug. Ja, was ist so deine größte, beste Erinnerung an den großen Preis von Abu Dhabi bis jetzt, Christian?
Also auch, da bin ich beim Ole, auch dieses Rennen 2010. Das war schon, das Rennen selbst war ja eigentlich stinklangweilig, muss man ganz ehrlich zugeben. Also wenn das nicht die WM-Entscheidung gewesen wäre, sondern ein Einzelrennen, dann wäre es wahrscheinlich eines der langweiligsten Rennen der Saison damals gewesen. Aber diese ganze Dramaturgie, die sich da aufgebaut hat, wo dann letztendlich der punktemäßig Außenseiter Sebastian Vettel eine besondere Konstellation genutzt hat, das war schon irgendwie besonders. Und vor allem hinterher dann die Emotionen. Ich erinnere mich noch an den Funkspruch, ich glaube, es war Guillaume Roquelin damals, der Renningenieur von Sebastian Vettel, mit dieses berühmte Weltmeister, und wo Sebastian dann geheult hat. Also ich bin ja einer, der solche Emotionen immer schön findet. Das fand ich schon cool. Und dann ist natürlich auch für so eine WM-Feier Abu Dhabi das perfekte Setting, wo die Chromhelme glänzen und Feuerwerk kommt und die Formel 1 so richtig jeden Pomp und Donner und Gloria raushaut, den sie irgendwie aufbieten kann. Das war schon besonders. Letztes Jahr natürlich genauso mit Nico Rosberg. Also das deckt sich so ein bisschen mit dem, was Ole gerade gesagt hat, eigentlich bei mir mit den besondersten Erinnerungen.
Ja, irgendwie schön, dass wir Deutschen da, oder ja, du als Deutschsprachiger natürlich auch Erinnerungen an deutsche Fahrer da haben können. Ja, Sebastian Vettel und natürlich Nico Rosberg letztes Jahr, die dort Titel gefeiert haben. Ja, und ein deutsches Team, das wartet seit Austin vergeblich auf einen Sieg, das ist Mercedes. Christian, was ist das Problem bei Mercedes aktuell? Ist es die steigende Form von Red Bull und von Ferrari erneut, oder glaubst du, man hat bei Mercedes einfach irgendwie abgeschaltet?
Ach, ich weiß nicht. Also die hatten die WM-Titel natürlich schon auf der Seite. Das mag dazu führen, dass auch dieser allerletzte Spannungsbogen nicht mehr ganz so fest aufgezogen werden kann. Aber die hatten es nicht mehr nötig, erstens. Was du sagst, stimmt. Red Bull hat große Schritte nach vorne gemacht. Ferrari hat irgendwie nach diesem Blackout durch die Asientournee irgendwie auch wieder zu sich gefunden. Ich würde es nicht überbewerten. Ich glaube, das ist alles Tagesform, was da so ein bisschen passiert ist in den letzten Rennen. Vielleicht, das wissen wir natürlich nicht genau, weil keiner uns das genau erklärt. Er hat auch schon die eine oder andere Entwicklung für 2018 ein bisschen wo angeschlagen, weil wir wissen, dass die natürlich dadurch, dass im Winter die Testzeit so beschränkt ist, jetzt schon die Zeit genutzt wird, um solche Dinge auch mal ein bisschen experimentell auf der Strecke zu testen. Also es kann ganz vieles sein. Ich glaube, das sollte man nicht auf die Goldwaage legen. Nur, was schon sehr häufig in der Vergangenheit der Fall war, dass der Sieger des letzten Rennens irgendwie so ein Momentum mitgenommen hat ins nächste Jahr rein. Also ich erinnere da zum Beispiel auch an Nico Rosberg, der in Austin damals die WM verloren hat, dann aber plötzlich angefangen hat, Rennen zu gewinnen. Und dieses Momentum hat er geschafft, irgendwie zu übertragen ins Jahr 2016. Also das glaube ich schon, dass rein psychologisch für den Winter nicht ganz unwichtig ist, in Abu Dhabi nochmal in irgendeiner Form ein Erfolgserlebnis mitzunehmen. Ansonsten muss man ganz ehrlich sein, geht es um die goldene Ananas. Also zumindest was vorne die Spitzenteams betrifft, da ist ja alles klar. Ein bisschen weiter hinten, aber ich schätze mal, dazu kommen wir später noch. Da wird es dann schon noch ein bisschen spannender und da geht es auch noch um was.
Ganz genau, da kommen wir auf jeden Fall im Laufe der Sendung noch drauf zu sprechen. Ole, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Ferrari und Red Bull ihre steigende Form in Abu Dhabi untermauern können und Mercedes erneut ein Bein stellen, Mercedes also ohne Sieg seit Austin aus der Saison rausgeht, wen siehst du denn dann eher vorne, Red Bull oder Ferrari?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also nach dem letzten Rennen würde man natürlich sagen Ferrari, allerdings ist da ja auch Red Bull so ein bisschen nicht mit voller Power gefahren. Deswegen ist die Frage, wie gut sie hier sind. Ich so, mein Bauchgefühl, ja, es geht schon Richtung Red Bull, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, Max Verstappen ist auch on fire momentan. Und deswegen, ja, allerdings Ferrari, ja, ich glaube, es nimmt sich nicht viel, weil Sebastian Vettel ist ja so ein bisschen im Aufschwung und der will natürlich den Schwung mitnehmen tatsächlich jetzt nächste Jahr und deswegen ist natürlich ja mit Ferrari zu rechnen, vielleicht auch sogar mit Kimi Räikkönen.
Das glaube ich eher nicht. Tatsächlich ist das eine Hoffnung, die ich persönlich begraben habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das Ding ist, ich sage das auch immer, weil ich so die Hoffnung habe, dass vielleicht dann doch mal ein Rennen gewinnt. Aber das tut er natürlich nicht. Ja. Obwohl er ja 2012 war es, glaube ich, im Lotus da gewonnen hat. Also das ist auch eine Abu Dhabi-Erinnerung. Vielleicht macht er das ja dieses Jahr wieder, aber glaube eher nicht.
Ja, da gebe ich Ole jetzt mal direkt ein bisschen Rückenwind. Also ich würde das auch nicht ausschließen, weil aus irgendeinen verschiedenen Gründen hat der Kimi Räikkönen die letzten Rennen nicht so richtig auf den Punkt gebracht. Da war mal im Qualifying eine Kleinigkeit, die schief war und dann hat auch im Rennen was nicht so funktioniert. Aber wenn man sich so die gesamten Wochenenden den puren Speed anschaut, dann war er schon mal weiter weg von Sebastian Vettel, als das die letzten Wochenenden der Fall war, finde ich. Rein subjektiver Eindruck. Also ja, Abu Dhabi, letztes Rennen geht um nichts mehr, immer wieder für eine Überraschung. Gut, warum nicht Kimi? Also kann ich mir schon auch vorstellen. Bin ich beim Ole.
Ich weiß nicht. Also erstens, in Abu Dhabi ist der Speed jetzt nicht so entscheidend. Und zweitens ist Kimi dann immer für einen Fehler gut. Also er schafft es irgendwie in einem Rennen auch immer mal wieder einen Bock zu schießen, dem das dann wieder kaputt macht. Und glaubt ihr ehrlich, wenn die beiden Ferraris auf 1 und 2 stehen, und sagen wir mal, Kimi ist auf 1 und Vettel ist relativ nah dran. Und wir haben gerade über das Momentum gesprochen, was man in den Winter nehmen kann. Dass Ferrari da sagt, ach ja, Kimi, heute darfst du mal gewinnen. Also das glaube ich nicht mehr.
Nee. Doch, das glaube ich tatsächlich.
Nein.
Doch im letzten Rennen, es geht um nichts mehr.
Eben.
Ich glaube, da könnten sie es schon machen. Außerdem hat Kimi Räikkönen gesagt, er will nächstes Jahr um die WM fahren.
Ja, also, genau, auf der Playstation oder was.
Nee, aber ich kann mir das ernsthaft schon vorstellen, dass sie im letzten Rennen sagen, komm Kimi, das ist mal dein Rennen für die Arbeit dieses Jahr.
Kann ich das glaube ich auch. Weil ansonsten, wenn also angenommen der Fall, dass Kimi Räikkönen führt, das setzt, glaube ich, in Abu Dhabi voraus, dass er ein sehr gutes Qualifying hinbekommt. Und das wird eher das Problem sein, meiner Meinung nach.
Ich sage ja, der Fehler, der immer da ist bei ihm.
Genau, aber wenn er mal vorne ist, glaube ich, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Ferrari sagt, change positions oder so, weil das wäre so ein böser Nackenschlag für Kimi Räikkönen, weil das könnte er auch nicht nachvollziehen, glaube ich, wenn es um nichts mehr geht. Was anderes ist vielleicht die unwahrscheinliche Konstellation, wenn Bottas Vettel noch irgendwie gefährlich werden könnte um diesen zweiten Platz, dann vielleicht, aber ansonsten glaube ich, dass die frei fahren dürfen. Also glaube ich schon. Alles andere wäre für Kimi Räikkönen psychologisch ganz, ganz böse. Mhm. Würde der, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Und dann hätten die bestimmt keinen ruhigen Winter in Maranello.
Also ich habe dieses Vertrauen in Ferrari komplett verloren, was das angeht. Und ich sehe es einfach nicht. Also gerne, wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, ja, bei Twitter, Hashtag StartingGridMSR oder wenn ihr uns schreiben wollt, @KS_0811, wenn ihr mich erreichen wollt, @MikeWeiss, MikeVice für Ole und @MST_ChristianN für Christian Nimmervoll. Also ich glaube, dass Kimi Räikkönen in Abu Dhabi keine einzige Führungsrunde haben wird, aber wirklich keine einzige Führungsrunde. Und ich auch nicht sehe, dass er überhaupt noch ein Grand Prix in seiner Karriere gewinnt. Das ist jetzt mal wirklich eine sehr, sehr harte Meinung von mir. Die hat sich aber in den letzten Wochen irgendwie verfestigt. Also da muss irgendwie in meinen Augen schon super viel passieren, dass Kimi Räikkönen nochmal ein Rennen gewinnt.
Also ich würde es ja nicht komplett ausschließen. Also ich kann es mir auch jetzt, ich habe da jetzt auch nicht die größten Hoffnungen dran. Also ich glaube jetzt nicht so unbedingt, aber komplett ausschließen würde ich das nicht.
Mir geht's
zu 100%. Ich weiß, was du meinst, weil er natürlich immer, wenn er mal gut ist, dann verkackt das irgendwie. Und in Monaco durfte er nicht, weil er hätte, glaube ich, in Monaco gewonnen dieses Jahr.
Aber ich bin ganz ehrlich, also es ist jetzt auch viel Emotion dabei. Ich merke auch schon, wie es bei mir brodelt, ja. Ihr vielleicht auch. Also ich bin großer Kimi-Fan. Aber die Art und Weise, wie Kimi das auch so macht, so, oh ja, ist ja alles ganz lustig und ihm ist alles egal, mir geht's auf den Geist. Ja. Und da muss er auch mal, finde ich, wenn er dann wirklich noch Bock hat, Rennen zu gewinnen, dann wird er sich auf kurz oder lang auch mal gegen Sebastian Vettel durchsetzen müssen. Klar, das Team pfeift ihn dann vielleicht zurück, aber da muss man sich einfach mal, weiß ich nicht, er ist in der Position, in dem Alter, finde ich, Christian, da weiß ich natürlich nicht, inwiefern du mir da widersprechen willst, aber da muss er einfach mal den Fuß da an die Tür halten und sagen, nee, nee, jetzt bin ich mal dran, wenn er schon um die WM mitfahren will. Also das fehlt mir bei ihm.
Ja, ich gebe dir in dem Punkt schon ein bisschen recht, dass er tatsächlich so wirkt, als sei er satt und hat nicht mehr den allerletzten Biss gegen Sebastian Vettel auch mal anzustinken. Man hat das Gefühl, es tut ihm auch gar nicht mehr weh, bei Ferrari genau. So die zumindest 1B zu sein. Also das sehe ich auch so. Ich glaube, Kimi Räikkönen ist halt so ein Typ, der sagt, ich habe da noch irgendwie Bock auf Rennfahren. Ob ich da jetzt nochmal Weltmeister werde, habe ich schon mal geschafft. Alles gut. Ich nehme noch ganz gut Geld mit. Der allerletzte Hunger, und das ist, glaube ich, auch das, worauf du ansprechen wolltest, so ein bisschen, den sehe ich auch nicht mehr bei ihm. Da gebe ich dir recht.
Und das unterscheidet ihn im Endeffekt von Fernando Alonso. Und auch der wird noch ein Thema sein in dieser Ausgabe. Wir machen jetzt die erste Pause, dann geht's gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Schauren ist mein Name, an meiner Seite sind Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel-1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate ausnahmslos hier auf meinsportradio.de präsentieren. Also, wenn ihr informiert sein wollt in Sachen Motorsport, was auf die Augen braucht zum Lesen, dann geht ihr auf motorsporttotal.com, Formel-1.de und zu hören, das gibt's hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir haben über Ferrari gesprochen. Red Bull ist ja das andere Team, was Mercedes ein Beinchen stellen kann in Abu Dhabi. Und da haben wir tatsächlich immer mehr dieses Gefälle, was Richtung Max Verstappen geht. Ja, und Martin Brundle hat in der Sky-Vorberichterstattung zum letzten Rennen ein Interview mit Max Verstappen im Regen in Brasilien gehabt, Ole. Da fragt er ihn dann, wie ist es denn, die Nummer 1 im Team zu sein? Ja, und Max Verstappen sagte so, ach nee, das glaube ich nicht, dass ich Nummer 1 bin. Wir sind eigentlich auf einem Level. Und auch auf Formel1.de konnte man dann lesen, dass ja immer mehr Experten, Ex-Fahrer sich Gedanken darüber machen, ob Daniel Ricciardo nicht ein bisschen sehr in diese Mark Webber-Rolle verfällt. Klare Nummer 2 im Team. Ist dieser Moment schon gekommen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ich sehe auch nicht so die Parallele zu Mark Webber. Also er ist natürlich auch Australier. Vielleicht liegt es auch daran. Ich glaube aber, dass ich Daniel Ricciardo immer gegen Max Verstappen beweisen kann.
Das ist nicht die Frage. Das steht außer Frage, dass er sich beweisen kann, kein Problem. Ja. Aber mit dem Wissen, dass sein Vertrag ja ausläuft und Red Bull ja durchaus ein Team ist, was gerne mal dann diesem Fahrer so ein bisschen weniger gibt. Ist dieses kleine Quäntchen einfach zu sehr von ihm weg?
Das ist halt die Frage, ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht.
Ja.
Wenn er natürlich nicht verlängert, dann würde man wahrscheinlich, also man will natürlich auch Max Verstappen da in die Position drängen. Max Verstappen soll der neue Star von Red Bull werden. Das ist ganz offensichtlich. Ich glaube nur, dass Daniel Ricciardo das nicht so einfach gefallen lassen wird wie Mark Webber. Und zur Not geht er halt weg. So. Dann ist er halt weg. So, das hat Mark Webber ja nie gemacht. Der war ja immer da und der war ja auch. Die Situation ist natürlich eine ähnliche, weil Mark Webber war ja auch vorher im Team und dann kam ja Sebastian Vettel. Aber ja, also wenn er wirklich einen neuen Vertrag unterschreibt, dann werden die auch weiter auf einem Level bleiben. Unterschied ist natürlich auch, dass die beiden sich verstehen. Und das haben Sebastian Vettel und Mark Webber nie. Vor allem in Fuji damals. Legendär.
Aber Mark Webber hat ja auch in seiner Biografie geschrieben, dass das Verhältnis zu Vettel eigentlich ging bis zum Multi-21 eigentlich so wirklich.
Ja, ich würde aber, gut, danach war es natürlich vollkommen über den Haufen geworfen, danach ist es aber auch nicht mehr lange gefahren, ne? Also, wobei, ich habe neulich nochmal das Video gesehen, so einen kurzen Zusammenschnitt von seinem letzten Rennen, wo er den Helm abgenommen hat. Eigentlich hat er ja alles richtig gemacht, weil er ist zu dem Zeitpunkt gegangen, wo Red Bull noch gut war und 2014 waren sie dann ja, also wäre er da noch geblieben. Weiß ich nicht, ich glaube aber, dass es vorher schon nicht so geil war. Stichwort auch Türkei damals, ja, und, so, okay, und so generell und so. Das ist, glaube ich, der Unterschied einfach, weil Max Verstappen und Daniel Ricciardo sind ja so ein bisschen so wie Brüder, so ein bisschen. Und deswegen wird es vielleicht da nicht so sein wie bei Mark Webber und Sebastian Vettel damals.
Christian, unter Brüdern wird es auch mal ruppig, ja. Wann erleben wir das denn bei Red Bull? In Abu Dhabi schon, dass Ricciardo und Verstappen sich nochmal so zum Ende der Saison einliefern und eventuell auch mal, ja, Daniel Ricciardo das andere Gesicht zeigt und sagt, pass mal auf, du Jüngling, nächstes Jahr wird nicht so einfach für dich, wo wir vorhin ja über dieses berühmte Momentum und den Schwung für die Winterpause gesprochen haben?
Ich glaube nicht, dass es in Abu Dhabi passieren wird, aber wenn irgendwann mal Red Bull mit diesen beiden Fahrern in der Position sein sollte, um die WM zu kämpfen, dann glaube ich schon, dass es da mal knistern kann, weil wir müssen uns nur zurückerinnern, Nico Rosberg und Lewis Hamilton, immer super miteinander ausgekommen, kaum ging es um die Weltmeisterschaft, ist es eskaliert. Selbst Senna und Prost wird in der Geschichte ja manchmal verklärt, die waren ja nicht Todfeinde, als die gemeinsam zu McLaren gekommen sind oder Senna 88 zu McLaren kam, das ging ja dann erst los mit dieser Geschichte in die Wand drängen in Imola, weil die gegeneinander um die WM gefahren sind. Ob die noch so befreundet sind miteinander und das so cool handeln, wie die das jetzt tun, wenn es wirklich mal um was geht, weil ich glaube, beiden ist relativ wurscht, ob du jetzt WM-Dritter wirst oder WM-Sechster. Ich glaube, das ist beiden egal, die wollen Weltmeister werden. Und wenn es dann um diesen Titel geht, dann glaube ich schon, dass es ein bisschen schwieriger zu handeln sein wird zwischen den beiden auch. Und ich bin schon einer, der diese Parallelen mit der Vettel-Weber-Situation so ein bisschen sieht, weil Vettel war ganz klar ein Kind von Helmut Marko und hat dementsprechend auch diese Seite des Teams auf seine Seite ziehen können oder hat die gehabt. Das war auch ganz klar bei diesem Rennen in Abu Dhabi 2010 dann ersichtlich. Das beschreibt Helmut Marko ja heute noch als den größten Moment seiner Laufbahn als Motorsportmanager. Und ich glaube, auch bei Verstappen ist es so ähnlich. Verstappen ist ein Kind der Dose oder zumindest wird er so wahrgenommen und dementsprechend ist Danny Ricciardo natürlich genauso, aber Verstappen ist halt irgendwie der, und das ist mein Gefühl, ich habe nicht alle Daten, die da sind und so, aber Max Verstappen ist, glaube ich, zumindest vom puren Speed her, einfach der ein bisschen schneller ist als Daniel Ricciardo. Dieser Trend verfestigt sich einfach jetzt schon relativ lange, dieses Jahr ganz deutlich zu sehen gewesen in der zweiten Saisonhälfte. Daniel Ricciardo hat dafür aber andere Waffen, das darf man natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also da, wo Verstappen vielleicht mal eine Rille zu viel riskiert oder einen Fehler zu viel macht, ist Daniel Ricciardo halt da und fährt kluge, strategisch klug ausgelegte Rennen, die mit tollen Überholmanövern garniert. Also die haben einfach ein unterschiedliches Stärken-Schwächen-Profil. Wenn ich in der Lage wäre, ich müsste mir einen aussuchen, mit dem ich glaube, die Chance Weltmeister zu werden, ist in den nächsten 3 Jahren am höchsten, würde ich aber auch ehrlicherweise auf Max Verstappen setzen. Weil ich glaube, vom ultimativen Potenzial hat er einfach ein bisschen mehr.
Ist der Zweikampf bei Force India vorbei für diese Saison, Ole? Perez gegen Ocon, 9 Punkte.
Oh. Weiß ich gar nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich denke nicht so häufig an
Force India. Ist ja auch noch so ein Duell. Ich meine, das ist ja auch etwas.
Das stimmt. Darf man tatsächlich nicht unter den Teppich kehren, weil da brodelt es ja auch so ein bisschen. Ja. Ja? Da geht es ja um die kleine WM, möchte ich es mal fast nennen. Ja? So ein bisschen. Es kann natürlich in Abu Dhabi noch mal ein bisschen eskalieren. Also die beiden sind sich, glaube ich, nicht so grün. Ja? Das wird auch im nächsten Jahr sicherlich interessant. Weil man da ja auch nicht weiß, wie gut ist Force India nächstes Jahr. Sind sie immer noch so gut oder sind sie, was ich glaube, ein bisschen schlechter als dieses Jahr? Dann wird es vielleicht nicht mehr so lustig, was es jetzt schon nicht ist. Und die könnten natürlich, dadurch, dass sie ja jetzt auch frei fahren dürfen, ne, wird es natürlich da nochmal tatsächlich interessant, das stimmt.
Wir haben eine richtig spannende Konstellation bei Force India, finde ich, Christian. Wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, inwiefern sich diese Geschwindigkeitsprofile bei Red Bull unterscheiden, so haben wir das hier eigentlich auch. Perez ist in meinen Augen der schnellere Fahrer von den beiden, aber der zuverlässigere Fahrer, der in meinen Augen beständigere Fahrer, auch für die Zukunft, ist Esteban Ocon. Und diese 9 Punkte, die kann man natürlich schaffen. Was würde das bedeuten für dieses Machtgefälle bei Force India, sollte Ocon tatsächlich vor Perez landen in der WM-Wertung? Was glaubst du?
Ich weiß nicht, ob es so viel bedeuten würde. Ich glaube, viel bedeuten wird es dann, wenn Ocon jetzt nochmal auf dem Podium fährt zum Beispiel und Perez aus irgendeinem Grund einen Bock schießt. Weil ganz ähnlich wie es bei Red Bull ist, die Parallele hast du schon richtig gezogen, sind die beiden auch ein bisschen anders vom Fahrerprofil her. Und auch da ist, glaube ich, Ocon der eher die Zukunftsaktie ist. Ganz einfach deswegen, weil man darf nicht vergessen, der hat noch extrem wenig Erfahrung. Das war eigentlich seine erste Saison, wenn man die paar Rennen bei Maynor jetzt mal abzieht. Und dafür macht der sich richtig, richtig gut. Also Sergio Perez ist ja schon ein alter Hase, der auch im Team ein paar Jahre Erfahrungsvorsprung hat. Esteban Ocon kam da rein, war direkt vom ersten Tag an vom Speed her fast so schnell wie Perez, waren dann ab Saisonmitte wirklich total ebenbürtig. Also da geht ja fast kein Blatt dazwischen. Und dann ging es meistens nur darum, wer war nach dem Qualifying oder nach der ersten Kurve vorn und wer hinten. Spannungspotenzial sehe ich aber schon, nämlich deswegen, weil ja die Ansage vom Team ist, sie dürfen jetzt, wo es um nichts mehr geht in der Konstrukteurs-WM, wieder frei gegeneinander fahren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden irgendwo in einem ähnlichen Bereich liegen, ist eben, weil der Speed so ähnlich ist, sehr, sehr hoch. Und dann bin ich gespannt, haben sie sich jetzt im Griff, dass sie das hinkriegen ohne Teamorder, sich nicht gegenseitig anzugreifen? Also schaffen sie das auch selbst ohne Kollision oder kracht es da wieder? Weil wenn es nochmal kracht, dann wird das sehr, sehr heiter und gibt uns auch über den Winter ein paar schöne Schlagzeilen, glaube ich.
Das glaube ich auch. Und wir müssen bei Esteban Ocon immer im Hinterkopf behalten, der ist Mercedes Junior und der fährt natürlich auch in gewisser Weise schon so ein bisschen für seinen eventuellen baldigen Arbeitgeber vor. Wir haben noch ein sehr, sehr spannendes Duell im Mittelfeld. Williams ist safe auf Platz 5, da geht's nicht nach vorne, nicht nach hinten, aber dann dahinter. Platz 6, Toro Rosso, 53 Punkte. Platz 7, das Renault-Werksteam mit 49 Punkten. Und Platz 8, Haas F1 mit 47 Punkten. Also wirklich sehr, sehr, sehr eng. Und alle Fahrer, Hartley, Gasly, Hülkenberg, Sainz und Grosjean und Magnussen sind in der Lage, in die Punkte zu fahren in Abu Dhabi. Jetzt so von deinem Bauchgefühl, Herr Christian, was glaubst du, wer wird am Ende auf Platz 6 landen?
Puh, ganz schwierig. Also Haas traue ich es nicht mehr zu. Ich glaube, okay, da fehlen zu viele Punkte. Das sind natürlich nicht viele, aber für die kleineren Teams ist es doch eine Menge Holz. Renault fehlen, glaube ich, 4 Punkte. Das ist natürlich schon noch machbar, weil die haben jetzt 2 echt starke Fahrer. Und da geht's, glaube ich, ein bisschen um Tagesform. Wer kriegt jetzt Abu Dhabi die Strecke einfach besser gehandelt? Wer kriegt das besser hin? Für Renault halte ich das durchaus für möglich. Wenn da einer wird 6., einer wird 8. oder irgendwie ähnlich, dann geht das noch. Weil Toro Rosso, und das ist jetzt vielleicht ein hartes Urteil, aber ich finde, Toro Rosso hat sich fahrerisch verschlechtert mit Hartley und Gasly. Das heißt nicht, dass die beiden fahrerisch nichts taugen. Ich glaube, da wird man erst nächstes Jahr Saisonmitte irgendwann wirklich die Latte anlegen dürfen. Aber zum jetzigen Stand hätte mit Sicherheit Sainz Kwiat wesentlich besser funktioniert. Das war ganz bestimmt ein bewusstes Risiko, das Toro Rosso eingegangen ist, auch vor dem Hintergrund, dass man die beiden schon ein bisschen vorbereiten möchte auf nächstes Jahr. Aber für dieses Jahr kann das natürlich ein Schuss in den Ofen gewesen sein, den man, glaube ich, aber bewusst in Kauf nimmt, sollte es tatsächlich so kommen und vielleicht retten sie es ja auch drüber. Das seriös zu prognostizieren, wie das jetzt läuft am letzten Wochenende, ist natürlich gänzlich unmöglich, weil wir wissen nicht, was Motorenschäden seitig passiert an den Trainingstagen. Wir wissen nicht, wer kriegt das Setup besser hin, welches Auto passt besser zu Abu Dhabi. Aber bei Renault hat die Formkurve schon tendenziell eher nach oben gezeigt im letzten Saisondrittel. Von daher ist Toro Rosso oder Renault, einer von beiden wird es machen. Haas, da müsste schon echt glücklich zugehen, glaube ich.
Ole, wir haben ja bei Renault und Toro Rosso diese sehr interessante Situation erlebt beim letzten Rennen. Der Streit zwischen Cyril Abitbol und Franz Tost. Und Toro Rosso fährt ja im nächsten Jahr mit Honda-Motoren. Baut sich ja auch schon eifrig den Motor aus verschiedenen Motorenteilen von älteren Motoren irgendwie zusammen. Also es ist wie so ein D'Agostino-Baukasten mittlerweile nur noch, wo sie das dritte Abo verpasst haben zu bezahlen. Und bei Renault ist es ja so, man könnte theoretisch versuchen, nochmal was Frisches, Neues zu bringen. Ja, dann kriegt man zwar eine Strafe, aber in Abu Dhabi ist es durchaus möglich, mal nach vorne zu fahren. Zumindest in die Punkte, so dass man diese 4 Punkte schafft. Ist Renault durch diesen einen Punkt, den Nico Hülkenberg beim letzten Rennen eingefahren hat, könnte der Gold wert sein?
Ja und nein. Also das Ding ist halt, Renault ist halt eine absolute Wundertüte immer. Ne? Also mal sind die richtig gut, und mal denkst du dir, was ist das denn? Ja? Und da bin ich mir in Abu Dhabi nicht sicher. Kann mir aber schon vorstellen, da bin ich auch bei Christian, dass Renault hier am Ende die besseren Karten haben wird, weil einfach Toro Rosso mit Gasly und Hartley, die ja nur noch wirklich gar keine Formel 1 Erfahrung haben, so richtig. Ja, die müssen sich erstmal eingrooven und ich glaube, Toro Rosso ist auch relativ herzlich egal, ob sie jetzt 6. oder 7. werden. Und da ist, glaube ich, Renault dann schon besser aufgestellt. Mit gerade mit Sainz jetzt, also die werden auch nächstes Jahr nochmal einen Sprung machen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass Renault da das bessere Ende haben wird. Allerdings ist es halt auch so, hinter den drei Top-Teams sind nicht mehr so viele, oder hinter den, ich sag mal, vier Top-Teams, ja, weil man muss Force India da, glaube ich, immer mit einbeziehen, sind halt auch nicht mehr so viele Punkte zu vergeben. Ja. Also da ist nicht so viel Bewegung. Deswegen, ich kann mir da fast nicht vorstellen, dass sie da was probieren werden in Richtung Motor. Also bei Renault weiß man das aber aktuell sowieso nicht. Also vielleicht müssen sie auch. Ne? Also Haas glaube ich aber auch nicht. Also müssten sie schon über sich hinauswachsen. Haas sollte mal vielleicht auch überlegen, ob die Fahrerpaarung für das nächste Jahr so die allerbeste ist. Das ist aber ein anderes Thema. Aber ganz interessant, auch in dem Zusammenhang, Nico Hülkenberg liegt natürlich auch nur 5 Punkte hinter Lance Stroll in der Fahrer-WM, der wiederum nur 2 Punkte hinter Felipe Massa liegt. Also vielleicht ist das auch noch so ein persönlicher Ansporn dann für Nico Hülkenberg, dann noch was zu machen. Vielleicht fährt er aufs Podium. Oder auch nicht. Aber ja, ich würd sagen, Renault auch mit Carlos Sainz hat hier, glaube ich, ja, am Ende die besseren Karten.
Wenn am Ende sonst nichts funktioniert bei Romain Grosjean, kann er ja ein bisschen kochen. Ne? Ein Kochbuch mit seiner Frau. Ist ja jetzt, glaube ich, auf dem Markt. Ne? Weiß ich nicht. Ne? Vielleicht ein schönes Amuse-Göll für den Boxenfunk, den wir jetzt wahrscheinlich so oder so geben. Wir machen eine kurze Pause, sprechen dann gleich über, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Fernando Alonso, den Unterschied zu Kimi Räikkönen und natürlich die Auswärtsfahrten, die Formel-1-Fahrer in Zukunft haben werden. Das sind spannende Entwicklungen und die wollen wir natürlich auch hier besprechen bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Also, bleibt dran.
Aufpassen, Pascal, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, die beiden Portale, die Starting Grid präsentieren. Und vorhin habe ich so ein bisschen in meinem emotionalen Schwall der Gefühle rund um Kimi Räikkönen ein bisschen kundgetan. Es gibt einen kleinen, feinen Unterschied zwischen ihm und dem nächsten Fahrer, den wir hier besprechen wollen, Fernando Alonso. Christian, wenn ich höre, dass Fernando Alonso um die WM fahren will, dann spüre ich das, dann sehe ich das in seinen Augen. Der strahlt diese Gier aus, den regt es völlig auf, dass er mit McLaren so weit hinten herumgurkt. Deswegen sucht er sich ja auch immer Sachen, die er machen kann nebenher, weil es in der Formel 1 nicht für Siege reicht. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das nehme ich Kimi Räikkönen eben nicht ab, wenn er dann gleichzeitig sagt, er will um die WM fahren, eben aufgrund des Faktors Sattheit, wenn man so will, dass er so satt wirkt. Ist das richtig von mir erkannt?
Ja, Fernando Alonso, glaube ich, will einfach gewinnen. Das ist Racing, Competing ist immer blatt, dieser berühmte Spruch von Ayrton Senna, den lebt Fernando Alonso irgendwie auch, finde ich. Also der will gewinnen, deswegen hat er, glaube ich, auch Indianapolis gemacht. Der hat gesehen, er kann Formel 1 nicht gewinnen momentan und jetzt sucht er sich halt andere Dinge, die er gewinnen kann. Genauso wie ich auch glaube, dass Fernando Alonso unbedingt Weltmeister werden möchte, möglichst oft in der Formel 1. Aber ich glaube, er hat eingesehen, das geht momentan nicht. Vielleicht auch nie wieder, weil das wird ganz schwierig für ihn, glaube ich, einen Platz in einem Top-Team zu bekommen, trotz allem, wenn nicht McLaren 1 wird in den nächsten Jahren. Aber dann hat er halt einfach gesagt, okay, das hake ich jetzt erstmal ab, jetzt suche ich mir irgendwie andere Spielfelder. Und da ist dieser unbändige Wille, Rennen zu gewinnen und zu zeigen, ich bin der Beste, den es hier gibt, den spürt man bei Fernando Alonso in allem, was er tut, in allem, was er sagt. Und das ist bei Kimi Räikkönen halt nicht so. Mag vielleicht auch ein bisschen eine Naturellgeschichte sein. Der eine ist halt kühler, trockener Finne, der andere flamboyanter Spanier. Ich weiß es nicht, ob das auch damit zu tun hat, aber ja, absolut ist so. Fernando Alonso, da spürt man, der ist noch nicht durch, der ist noch nicht fertig und der ist nicht da, also mit Sicherheit auch da, um Geld zu verdienen, aber das ist nicht sein primärer Antrieb.
Fernando Alonso will die Triple Crown. Er will den Sieg in Monaco, er will den Sieg bei den Indy 500 und er will den Sieg bei Le Mans, bei den 24 Stunden von Le Mans. Das kann er nächstes Jahr eventuell schaffen, nämlich mit Toyota. Ja, er hat einen Toyota-Test gefahren, was natürlich dem aktuellen Motorenpartner Honda nicht gefallen kann. Ja, aber es ist ihm egal. Ja, es ist ja auch vorbei am Ende des Jahres. Dann heißt es für ihn 24 Stunden von Le Mans. Ole, rechnest du ihm da Chancen aus mit Toyota nächstes Jahr? Ich meine, viel Konkurrenz ist ja in der LMP1 auch nicht mehr.
Ah, Jackie Chan. Nee, aber die waren ja nicht LMP1. Nee, das ist tatsächlich richtig. Also, wenn Toyota nächstes Jahr nicht in Le Mans gewinnt, ja, dann brauchen nie wieder Rennsport irgendwo betreiben. Ja, weil wenn die das nicht hinkriegen, mit zwei oder drei Autos, die sie da einsetzen, gegen die anderen, die ja doch schon sehr viel langsamer sind, ja. Also das sind ja nur aufgestockte LMP2-Fahrzeuge, wenn man so will. Also wenn sie das wirklich nicht hinkriegen, dann fällt mir auch langsam nichts mehr ein. Ich glaube, dann lacht sich Porsche 1 auch ins Fäustchen. Also, ich glaube, dann kommen sie wieder. Kommt Peugeot oder so, ich weiß nicht. Also die Chancen hat er auf jeden Fall. Es ist ja noch nicht fix. Also es ist natürlich fix, aber man gibt es, glaube ich, noch nicht bekannt, weil man vielleicht zu Honda doch ein bisschen nett sein will möchte. Ja, also er würde den Test nicht fahren, wenn er nicht in Le Mans fahren würde. Den fährst du ja nicht aus Spaß. Ja, also das machst du ja nicht mal so, weil du nichts zu tun hast, sondern es ist ganz bewusst und er wird nächstes Jahr in Le Mans fahren. Toyota hat natürlich auch jetzt bekannt gegeben, dass sie in Le Mans fahren werden und auch die Mammut-Saison da fahren werden. Es geht ja bei Fernando Alonso sogar um noch mehr Rennen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er vielleicht sogar fest wirklich ins Team kommt. Und dann hängt natürlich was davon ab, mit wem er zusammenfährt. Also ich kenne ihn in Toyota-Kader jetzt nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, ob da irgendwie einer weggeht oder so. Vielleicht weiß Christian das. Die Chancen sind auf jeden Fall da. Außer Toyota ist natürlich wieder unzuverlässig, so wie sonst auch immer. Die Chancen in Daytona sind aber, glaube ich, auch da.
Ja, genau. Daytona ist das nächste Stichwort. Aber lass uns noch mal ganz kurz über diese Mammutsaison sprechen und die eventuell anderen Rennen in der WEC-Saison. Ist das überhaupt realisierbar, Christian? Und macht das ein Formel-1-Team so mit? Also auch wenn Fernando Alonso natürlich ein namhafter Fahrer ist, aber man kann doch nicht wollen, dass er sich noch die Strapazen in einer anderen Saison zwischendurch stellt.
Ich glaube schon, dass das machbar ist für einen Fahrer, weil anders als die Mechaniker muss der Fahrer ja eigentlich nur am Donnerstag antanzen und am Sonntagabend kann er wieder nach Hause fliegen. Besonders wenn du Fernando Alonso heißt und auch finanziell jetzt die Mittel hast, dass du dir da die besseren Flüge raussuchst oder einen privaten Flug irgendwo charterst. Also das, glaube ich, geht. Die große Frage ist natürlich, wenn McLaren tatsächlich konkurrenzfähig sein sollte von Saisonbeginn weg, sodass die eine echte WM-Chance haben, fährt Fernando Alonso auch dann die komplette WEC-Saison? Also da bin ich mal gespannt drauf, auch ob man das vertraglich vielleicht irgendwie regelt mit Optionen, die da heißen, wenn er in der Formel 1 WM so und so viele Punkte Rückstand nur auf dem Führenden hat, dass er dann vielleicht nur Le Mans fährt oder so, weiß ich nicht genau, ja, aber da wird man mit Sicherheit drüber nachdenken müssen, weil Nico Rosberg hat es ja auch gesagt, so ein WM-Kampf ist mental unfassbar auslaugend und da noch eine WEC-Saison nebenher zu machen, das ist schon ein hartes Stück. Umgekehrt hat man auch das Gefühl, ein Fernando Alonso laugt das nicht so aus, wie es ein Nico Rosberg auslaugt zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass der da stemmen kann. Und Le Mans mit Toyota zu machen, das ist natürlich eine goldene Gelegenheit. Einerseits für ihn, um dieses zweite Teil der Krone sich endlich zu besorgen. Und auch Toyota wird, glaube ich, sehr dahinter sein, dass Fernando Alonso dann im Siegerauto sitzt, wenn es denn wirklich so kommt. Ganz einfach deswegen, weil jeder andere Le Mans-Sieger nächstes Jahr nichts wert sein wird. Weil das ist ein Sieg außer Konkurrenz quasi. Aber mit Fernando Alonso als Le Mans-Sieger hast du natürlich eine ganz hervorragende Geschichte, die du vermarkten kannst. Von daher glaube ich schon, dass es im Interesse von Toyota auch wäre, das Alonso-Auto zum Sieg zu treiben. Gesetzt im Fall, das wird alles bestätigt, das ist es nämlich noch nicht. Aber wie Ole richtig gesagt hat, also alle Zeichen deuten darauf hin und es wäre zum jetzigen Zeitpunkt schon eine Riesenüberraschung, würden wir Fernando Alonso nicht in Le Mans im Toyota sehen.
Und jetzt stell dir mal vor, Fernando Alonso gewinnt nächstes Jahr Daytona, die 24 Stunden von Le Mans und wird WEC-Weltmeister, ja? Und gewinnt vielleicht noch zwei oder drei Grand Prix oder wird sogar Formel-1-Weltmeister. Also stell dir mal diesen Fall vor. Gewinnt vielleicht zweimal Le Mans, weil in der Saison kommt ja Le Mans zweimal vor. Also ist ja auch bekloppt. Aber stell dir das mal vor, dass vielleicht auch nur drei von diesen fünf Fällen irgendwie eintreten. Dann ist der Fernando Alonso doch der Star einfach. Noch größer eigentlich als Lewis Hamilton, wenn man so will. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Ziel. Und wenn er dann noch also wenn er richtig geil ist, hätte er ja nächstes Jahr noch auch nochmal das Indy 500 gefahren. So, um nochmal eins draufzusetzen irgendwie.
Ja.
Ich glaube, dass das ihm nicht funktioniert, wegen Le Mans und der WEC. Weil sich das, glaube ich, zeitlich dann überschneidet, weil für Indy muss ja den ganzen Mai einfach mal blocken. Und das wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, dann ist er jetzt sein Primärziel dann doch die WEC und er hat beste Chancen da, Le Mans zu gewinnen und WEC-Weltmeister zu werden. Also würde ich nicht ausschließen. Vielleicht mit Anthony Davidson oder so.
Die 24 Stunden von Daytona, das ist ja auch noch so ein Ziel, was er jetzt dann doch hat. Du hast gerade angesprochen, oder was ist das Besondere an diesem 24-Stunden-Rennen in Daytona?
Ja, also das Besondere ist erstmal, dass immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. Ja, das kann er richtig mitbekommen. Und das ist natürlich nächstes Jahr dann besonderen Stellenwert hat. Natürlich auch aus dem Grund, weil die in der WEC die LMP1 ja so ein bisschen ja schwierig ist und es natürlich sein könnte, dass da vielleicht in Richtung dieser Imsa-Serie, die da ja fährt, also LMP2-Fahrzeuge in der höchsten Klasse, dass da vielleicht so in die Richtung auch was passiert. Und es ist natürlich auch ein spezieller Kurs, weil der vereint natürlich dieses mächtige Oval von Daytona mit diesem Infield-Kurs, der auch nicht gerade anspruchslos ist. Und das 24 Stunden, das ist schon für Mensch und Maschine, wie man ja so schön sagt, eine spezielle Herausforderung. Und der wird sich ja nächstes Jahr Fernando Alonso stellen, aber natürlich nicht nur Fernando Alonso.
Ganz genau, danke für die Überleitung, denn wir haben mit Fernando Alonso einen der erfahrensten Fahrer in der Formel 1 in Daytona am Start und mit Lance Stroll den... Ja, mit Brandon Hart, die unerfahrensten Fahrer in der Formel 1, ja, und Pierre Gasly, aber Lance Stroll ist auch dabei, Christian. Also viele Formel 1-Stars auf Auswärtsfahrt nächstes Jahr.
Ja, macht wieder so ein bisschen Schule, oder? Dass Formel 1-Fahrer sich auch andere Rennen irgendwo anschauen und die fahren, finde ich, gut. Weil es gab ja mal die Zeit, dass die ganzen alten Racker, sage ich jetzt mal despektierlich, aus der Formel 1 in die DTM gegangen sind. Also Sean Alesi, Mika Häkkinen, Hans-Harald Frenzen. Und das hat, glaube ich, der DTM damals auch echt geholfen. Und ich war damals auch echt sehr im Formel 1-Tunnelblick noch in der damaligen Zeit und habe dadurch tatsächlich erst kennengelernt, andere Rennserien so richtig, in denen die gefahren sind, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ich glaube, dass das auch so ist. Also ich glaube, extrem viele Menschen haben sich dieses Jahr für Indianapolis interessiert. Vor allem in Europa, weil in Nordamerika ist Daytona schon durchaus eine Nummer, aber in Europa, sagt Ole ganz richtig, findet es relativ unterm Radar statt, abgesehen von dieser Langstreckenszene, die es sehr wohl gibt. Aber auch da werden sich plötzlich viele Menschen dafür interessieren und das kann für den Motorsport insgesamt nur gut sein, weil einerseits kommen viele Formel-1-Fans und das ist nun mal die größte Community, lernen auch andere Dinge kennen, also die anderen Serien profitieren davon. Und ich glaube auch, dass die anderen Fahrer, die da fahren, profitieren können, weil die einfach zeigen können, dass sie auch gegen Formel-1-Fahrer durchaus anstinken können. Weil das muss man auch mal klar sehen, ein Fernando Alonso und schon gar nicht ein Lance Stroll werden da einsteigen und alle anderen wie Opas aussehen lassen. Das wird nicht passieren. Also ich glaube, das ist eine Win-Win für alle und ich fände es schön, wenn das noch viel mehr stattfindet, wenn auch mal ein Sebastian Vettel zum Beispiel irgendwas anderes fährt oder ein Kimi Räikkönen oder so. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber wäre doch perfekt.
Na, Kimi Räikkönen ist ja schon mal was anderes gefahren. Also das muss man ihm lassen.
Aber nicht parallel zur Formel 1.
Das stimmt. Sein goldener NASCAR-Auftritt damals. aber Sebastian Vettel könnte doch zum Beispiel mal irgendwie 24 Stunden am Nürburgring fahren, oder nicht?
Genau. Der Nürburgring wäre ja sowieso die ultimative Herausforderung. Ja. Da echt genial. Das wäre grandios, ja. Total.
Ist das jetzt böse, wenn ich jetzt sage, so ein Sebastian Vettel macht es nicht, weil er ungern aus seiner Komfortzone rausgeht?
Nö. Das ist ja in gewisser Weise richtig, der wird das nie machen. Auch Lewis Hamilton würde zum Beispiel nicht, so wie Fernando Alonso, nach Indy gehen oder nach Le Mans gehen oder irgendwo anders hingehen. Vielleicht reizt es ihn wirklich nicht, das mag sein. Allerdings kann man da halt auch verlieren. Das ist halt auch doof, wenn man so verliert. Und das ist vielleicht so einfach auch ein bisschen was dahinter steckt. Und Fernando Alonso, der hat einfach Bock da drauf. Und ich glaube, so einige, so wie damals auch Nico Hülkenberg, der ja Le Mans gewonnen hat, die einfach auch mal Lust haben, irgendwie mal was zu erreichen und was zu machen und einfach auch mal wieder Rennen zu fahren. Kimi Räikkönen fällt da auch in die Schiene rein. Fernando, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton halt gar nicht. Die werden halt ihre Zeit in der Formel 1 noch zu Ende fahren und dann was anderes machen. Nico Rosberg ist genau das Gleiche.
Also, wobei man, glaube ich, eins schon dazu sagen muss, also Fernando Alonso hätte das auch wahrscheinlich nicht gemacht, wenn in der Formel 1 alles eitel Wonne gewesen wäre.
Stimmt, für ihn. Ja.
Also er war natürlich in einer besonderen Situation und hat sich dadurch, was heißt gezwungen, aber er war dadurch, wenn er sich beweisen will, schon irgendwie fast gezwungen, was anderes mal zu tun und sich auch da einen Namen zu machen. In der Situation sind Lewis Hamilton und Sebastian Vettel natürlich gar nicht. Die können mit sowas nur verlieren, wohingegen Alonso und Hülkenberg in ganz anderen Positionen in ihrer Karriere waren und deswegen eigentlich da auch nur gewinnen konnten. Und Nico Hülkenberg hat es ja auch getan. Und Alonso eigentlich auch, weil er war schon so ein bisschen moralischer Held der ganzen Indy-Nummer dieses Jahr.
Ja, Rookie of the Year. Beziehungsweise Rookie des Rennens, glaube ich. Ja. Und glaube ich auch relativ weit vorne durch sein Ergebnis in der Indycar-Meisterschaft.
Das stimmt. Ja, unsere Frage an euch natürlich auch. Welchen Formel-1-Fahrer wollt ihr denn mal in einer anderen Rennserie sehen? Also außerhalb der Formel 1.
Welcher?
Das ist auch interessant, genau. Glaube ich. Oder bei welchem Langstreckenrennen? Also seid ein bisschen kreativ, ja, und sagt es uns auf unserer Facebook-Seite, die ihr auf jeden Fall liken solltet. Natürlich auch die von motorsporttotal.com, formel1.de und meinsportradio.de. Aber bei uns immer schön eifrig mitdiskutieren. Und wir können euch an dieser Stelle sagen, dass wir noch einmal live gehen in dieser Saison. Und zwar am 21.12., quasi genau in einem Monat, am 21.12. um 19 Uhr geht's los hier auf meinsporthalle.de. Telefonnummer und sowas werdet ihr alles wieder vorher bekommen. Dann könnt ihr mit uns diskutieren, könnt anrufen. Wir werden das ganze Formel 1 hier einmal Revue passieren lassen und wir haben eventuell sogar ein paar Awards vorbereitet. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportler.de. Natürlich auch mit euch, denn wir machen das Ganze natürlich für euch und wollen es mit euch ausklingen lassen in diesem Jahr. Also merkt es euch vor. Donnerstag, der 21. Dezember 2017 um 19 Uhr auf meinsportradio.de, Starting Grid live. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das Fahrerkarussell bei Williams. Das steht nämlich nicht still, aber es gibt immer mehr Indizien für die Rückkehr eines Fahrers, der ebenfalls in einer anderen Rennklasse gefahren ist, Robert Kubica. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Für die einen ist es ein Podcast-Download. Für die anderen der schönste Schnauzer der Welt. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kurz vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi sind wir, Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de für euch da. Blicken voraus auf das Rennen und schauen so ein bisschen auch über den Tellerrand auf die aktuellsten Meldungen auf formel1.de. Und da kam in dieser Woche raus, dass Williams zwei Fahrer testen wird. Zum einen ist das Robert Kubica, hört, hört. Da munkelt man ja nach wie vor, dass der nächstes Jahr das Cockpit bekommen wird von Felipe Massa. Und Sergej Sirotkin. Und das, Christian, hat mich tatsächlich überrascht.
Ja, mich auch, weil wenn schon ein Russe und der mit realistischen Chancen auf das Stammcockpit ausgestattet wäre, dann hätte man eigentlich eher Dani Kvyat da vermutet. Der darf jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr starkes Indiz, dass Dani Kvyat da keine Chancen mehr hat, tatsächlich das Cockpit zu bekommen. Man hört ja überall, wird so vermeldet, also RTL in den Niederlanden hat das schon als fix berichtet, dass Robert Kubica zwei Jahre unterschrieben hat. Dann habe ich gestern einen Artikel gelesen in England, dass es noch um Formalien geht, zum Beispiel Robert Kubica würde wieder Formel 1 fahren und damit auch auf eine Versicherungsauszahlung verzichten, beziehungsweise die zurückzahlen. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter, wie ich es gelesen habe von Mark Hughes. Das ist ein Kollege, der für die Times arbeitet ansonsten. Also eigentlich schon eine sehr seriöse Quelle. Ich weiß es nicht genau, was da jetzt dahinter steckt, aber wenn man sich so umhört, und ich habe jetzt nicht die Gelegenheit gehabt, einen meiner Kollegen darauf anzusetzen, tatsächlich bei Williams nachzuhaken und habe auch selbst nicht die Möglichkeit gehabt in den letzten Tagen. Aber alles, was man so liest und ansonsten so an Signalen aufsaugt, deutet jetzt tatsächlich sehr, sehr stark auf Robert Kubica hin. Weil eben Dani Kvyat war meines Erachtens nach echt der einzig seriöse Kandidat, der da vom Speed her auch den Ansprüchen von Williams genügen hätte können, der ist offensichtlich raus, so sieht es zumindest aus, und dann bleibt eigentlich nur noch Robert Kubica übrig, weil ich glaube, Paul Di Resta, das ist halt schon ein bisschen lange her, dass er Formel 1 gefahren ist, hat sich jetzt auch nicht immer mit Gold bekleckert in der DTM in letzter Zeit. Die Kandidaten Palmer und so, das kann nie deren Ernst gewesen sein. Pascal Wehrlein, hört man, dass auch raus ist aus dem Rennen, hätte, wenn er eine Chance hätte, wahrscheinlich auch getestet. Also es deutet wirklich alles auf Robert Kubica hin. Und ich persönlich finde das auch ganz cool, weil das ist eine Riesengeschichte nach so vielen Jahren. Robert Kubica, der ja eigentlich schon mit einem Bein im Ferrari war, jetzt wieder in der Formel 1 zu sehen, der will das auch unbedingt. Also der hat ja abgenommen, hat trainiert wie ein Verrückter, was man so hört. Fantastische Geschichte. Ich hoffe, dass es dann auch alles so aufgeht, wie wir uns das vorstellen, und dass er speedmäßig ganz gut mithalten kann da. Klasse. Also fände ich toll, wenn es wirklich so kommt. Und jetzt, glaube ich, in Abu Dhabi hat er die Chance, sich zu beweisen, einen Tag lang. Zwei Tage wird da getestet und einen Halbtag jeweils sitzt er im Auto. Genau. Und zu Sirotkin vielleicht noch ein Wort. Da kann es eigentlich nur um Geld gehen. Da sehe ich keine andere Möglichkeit.
Einer muss Kubicas Test natürlich bezahlen.
Ja, das ist so ungefähr. Klar.
Wir werden das hoffentlich dann auch vielleicht mit weiteren Informationen füttern können bei unserer Live-Ausgabe am 21.12. Wir werden natürlich dazwischen und davor auch noch ein paar Saisonrückblicke machen, aber da dann auch mit euch darüber diskutieren, ob Robert Kubica, und wenn es fix ist, wie ihr das findet, dass er wieder Formel 1 fährt und ein Pascal Wehrlein zum Beispiel nicht mehr. Ole, Porsche entwickelt einen Hochleistungsmotor, einen Hocheffizienzmotor. Und Porsche wird ja auch immer wieder so ein bisschen in Verbindung gebracht mit der Formel 1, aber offenbar, das kann man auf formel1.de auch lesen, der Kollege Roman Wittemeyer hat das verfasst, planen das wohl nicht. Ist ein bisschen schade, dass sie da so, naja, sagen wir mal so, sie dementieren es nicht, sie sagen dazu nicht so richtig was, aber nach einem Einstieg von Porsche sieht es jetzt nicht aus, so von außen.
Nee, nicht so richtig. Ich glaube, die Zeichen würden dann anders sein. Also da würde man andere Dinge sagen. Ich will es nicht ganz ausschließen, allerdings hat man bei Porsche offensichtlich einfach keine Lust auf die Formel 1. Warum auch immer. Vielleicht fühlt man sich da nicht so ganz verbunden zu. War man ja auch ehrlich gesagt nie. Also man hatte natürlich in den 80ern die großen Erfolge mit McLaren. Man hatte auch mal, irgendwann in den 50er, 60ern, glaube ich, war man mal kurzzeitig aktiv. Und dann natürlich das legendäre Gastspiel bei Footwork, ja, was ja grandios gescheitert ist. Und ich glaube, dass man bei Porsche wesentlich besser fährt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich halt zum Beispiel auf die Formel E oder natürlich auf den ganzen GT-Sport, dann konzentriert, weil ich glaube, das ist das Thema Porsche und die Formel 1 ist so ein bisschen durch. Ist natürlich schade, dass so Volkswagen so gar nicht aktiv ist in der Formel 1. Das wäre vielleicht gar nicht so die schlechte Idee, aber offensichtlich gibt es da die Ambition nicht, sondern man geht lieber in Richtung Formel E dann natürlich, und dann, ja, ich würde es nicht ausschließen. Lass mich gerne eines Besseren überraschen. Ich rechne aber nicht damit. Habe ich auch allerdings nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben sich das natürlich da auch ein bisschen mit angehört. Ernsthaftes Interesse war da aber, glaube ich, nie.
In Sachen Motoren, Christian, haben wir eine Frage reinbekommen von einem User. Frederik Giloy heißt der. Wie läuft das ab, wenn man Kundenteam ist? Was erhält man alles in Bezug auf Motoren? Ist es so, dass man den Motor bekommt und auf sich allein gestellt ist, oder erhält man noch eine weitere Person, die den Einbau, die Konstruktion betreut?
Also nicht nur eine Person, sondern einen ganzen Haufen Personen, den du da mitkriegst. Tatsächlich muss ich aber zugeben, dass das eine Geschichte ist, die ich immer schon mal gern machen wollte, wo uns einfach die Zeit gefehlt hat bisher, weil wir ja gerade jetzt sehen an der Toro Rosso-Renault-Situation, wo plötzlich Ersatzteile knapp werden. Das heißt, auch ich weiß nicht, wie das geregelt ist, ob da unlimitiert Ersatzteile mit dem Package gekauft sind oder ob es einen definierten Bereich gibt. Bis dahin kriegt ihr alles und dann sind zum Beispiel Einzelteile zu zahlen. Kann ich leider nicht beantworten, ist aber ein sehr spannendes Thema und werden wir mit Sicherheit irgendwann mal umsetzen. Aber ich muss euch komplett widersprechen bei der Deutung dieses wirklich hervorragenden Porsche-Artikels von meinem Kollegen Roman Wittemeyer, der sehr, sehr gut im Volkswagen-Konzern vernetzt ist. Das Problem im Volkswagen-Konzern ist, dieses Thema Formel 1 wird ganz akut in Betracht gezogen und steht wirklich sehr, sehr hoch auf der Agenda. Nur muss sich jeder, weil es eben eine sehr, sehr politische Nummer ist und ein Riesenkonzern, ganz anders als zum Beispiel Ferrari, muss sich jeder sehr genau überlegen, was sagt man in der Öffentlichkeit zumindest, also im gedruckten Wort, und wie formuliert man das dann? Und ich glaube, eine Schlüsselinformation, die man beim sehr genauen Lesen dieses Artikels herauslesen konnte und die auch konzernintern heute schon echt für Wellen gesorgt hat, war, dass Fritz Enzinger gesagt hat, bei diesem Bau dieses Hocheffizienz- oder Hochleistungsmotors, ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, die man da gewählt hat, zieht man einen V6 in Betracht. So, wenn man jetzt schlau genug ist, diese Zitate genau zu lesen, dann weiß man, dass du mit einem V6-Motor, so wie Porsche den eben bauen würde, eigentlich nur Formel 1 machen kannst, ein Top-Level-Motorsport. Und das ist, glaube ich, schon, wo die Reise hingeht. Was es dazu braucht, ist ein Vorstandsbeschluss, der, so hören wir zumindest an Signalen, möglicherweise noch dieses Jahr kommen wird. Also ich würde jetzt hier gegen euch wetten und ich würde sagen, wir sehen Porsche in der Formel 1 spätestens 2021.
Okay, das ist mal ein Statement von Christian Nimmervoll. Normalerweise hält er sich damit zurück. Dann werden wir dich in 4 Jahren daran erinnern, wenn wir die Sendung immer noch machen. Das machen wir nämlich. Frederik, deine Frage werden wir ein bisschen weiter ausrecherchieren und versuchen, da ein paar Informationen zu bekommen und die dann bei Zeiten noch mal ein bisschen ausführlicher und detaillierter besprechen. Denn ihr habt euch ja alle, oder viele von euch wünschen sich ja mehr Technik hier bei Starting Grid. Das wird auch eines dieser Themen auf unserer Agenda für die nächste Saison sein, euch da so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen. Und wir werden da auch mit Experten sprechen, die auch wirklich viel dazu sagen können. Denn es ist für uns immer leicht, darüber zu spekulieren, wie könnte das sein, was ist da. Und wie einer in der Rezension auch sagte, dass wir versuchen, das auch mit Fakten zu belegen. Deswegen dann zu Beginn der nächsten Saison, wenn es um die Tests geht, versuchen wir da Experten ranzuholen, die mit uns dann über dieses ganze Technische sprechen. Und eventuell kriegen wir sogar mal ein Statement von einem Motorenhersteller. Also wir bleiben da auf jeden Fall hinter und versuchen euch da die bestmöglichen und detaillierten Informationen hier bei Starting Grid zu liefern. Zum Abschluss möchte ich gerne mit euch diesen Grand Prix von Abu Dhabi tippen, das Saisonfinale der Saison 2017. Wir tippen die ersten drei, wir tippen die Pole Position und wer wird Sechster in der Konstrukteurswertung? Christian, fang mal an.
Boah, ich finde diesmal unfassbar schwierig, weil jeder der zwei Fahrer aus den Top-Teams, glaube ich, das gewinnen kann. Deswegen kann ich jetzt eigentlich nur, also habe ich noch nicht mal ein Gefühl. Ich würde einfach mal sagen, Lewis Hamilton fährt auf Pole. Ich glaube es nicht wirklich, aber ich tippe es so, dass Kimi Räikkönen den Grand Prix gewinnt vor Lewis Hamilton und Danny Ricciardo. Und im Kampf um Platz 6 tue ich mir tatsächlich auch sehr schwer mit einer Einschätzung, aber ich kann mir vorstellen, dass Renault das doch noch ganz knapp um einen Punkt oder so packt.
Ole?
Das ist echt schwierig. Also wenn es um nichts mehr geht, ist es, glaube ich, noch schwieriger, als wenn es um was geht. Ich tippe auch auf Lewis Hamilton auf der Pole. Ich sage, Sebastian Vettel gewinnt vor Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und ich sage, Toro Rosso wird Sechster, weil Brendan Hartley Punkte holt.
Okay. Ich mache einen wilden Tipp. Ja, also nicht wild in der Pole Position, das wird Lewis Hamilton. Der gewinnt auch das Rennen. Vettel wird Zweiter und Ocon wird Dritter. Ich hau's einfach mal raus, was soll's. Ne? Ich möchte auch ein bisschen, dass Ocon vor Perez landet. Das ist auch persönliche Meinung. Und Renault wird Sechster. Ich bin da bei Christian, glaube, dass sie es irgendwie schaffen, da um ein oder zwei Punkte vor den beiden anderen Teams zu landen. Was bleibt mir noch am Ende dieser Ausgabe zu sagen? Nicht das Tippen vergessen, denn es wird natürlich spannend, gerade im oberen Drittel noch, bei uns beim Tippspiel meinsportradio.de/Kicktipp, beziehungsweise Kicktipp/StartingGridMSR. So ist es richtig. Also tippt auf jeden Fall, es gibt noch die Karten zu gewinnen für Ungarn nächstes Jahr zur Verfügung gestellt vom motorsporttotal.com Formel1.de und da wird es auch noch ordentlich spannend. Den Sieger werden wir dann hoffentlich auch nächste Woche hier bei uns in der Sendung haben oder spätestens dann im Live-Special und freuen wir uns drauf. Ja, es bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank an Christian Nimmervoll.
Bitte, gern geschehen. Freue mich auf die letzten Ausgaben in diesem Jahr. Ein paar haben wir noch
vor uns und natürlich unsere kleinen Special-Ausgaben. Also wenn ihr vielleicht noch Ideen habt, was möchtet ihr gerne, was wir mal so ein bisschen besprechen im Special, lasst es uns wissen. Haut alles raus auf unsere Facebook-Seite, in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de und natürlich bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. Wir versuchen das so ein bisschen umzusetzen und da auch eure Wünsche natürlich ist ja Weihnachtszeit, deswegen erfüllen wir auch Wünsche hier bei Starting Grid und besprechen dann vielleicht eure Special-Themen hier in der Sendung. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute zugehört habt. Bleibt uns gewogen. Rezensionen bei iTunes würden uns sehr freuen. 2 brauchen wir noch bis zur 50. Also helft uns da, auf die 50 Rezensionen zu kommen. 5 Sterne, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und Movember nicht vergessen. Jeder Podcast-Download im November gibt 1 Cent an die Movember Foundation hier auf meinsportradio.de. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart, dass ich dabei war, dass wir dabei waren. War, glaube ich, wieder eine sehr runde und muntere Ausgabe, obwohl ja eigentlich alles gelaufen ist. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abu Dhabi Grand Prix und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.